So wie immer am Anfang der Predigt, kurzer Check, hört man mich gut? Deutlich? Okay, sehr gut. Okay. So. Paar Vorbemerkungen, bevor ich mit der Predigt anfange. Es ist richtig, ich klinke mich irgendwie in die Predigtreihe ein. Und ich vermute, tanze ich vielleicht aus der Reihe, wer auch immer. Ich habe die anderen Predigten vor heute nicht gehört und sehr wahrscheinlich werde auch die weiteren Predigten nicht hören. Deswegen, es kann durchaus möglich sein, dass ich aus der Reihe tanze. Das ist die erste Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung ist, es ist euch schon durch die vorigen Predigten bewusst und bekannt, dass Paulus schreibt kompliziert. Wir haben mit dem Römerbrief zu tun. Das heißt, das ist der Text, der schon bei dem kompliziert schreibenden Paulus noch eins draufsetzt. Ja. Wir wissen die Gedanken von Paulus nicht, nur das, was er verfasst hat, was uns dann durch den Heiligen Geist überliefert wurde. Und wir versuchen zu verstehen, das, was hier uns offenbart wird, was das Wort Gottes uns sagt. Das ist die Vorbemerkung. Ich möchte um Aufmerksamkeit bitten, denn das Thema, was wir behandeln, komplex ist. Ich rede ohnehin schon komplex und das Thema macht das noch komplexer. Und ich gehe kurz nach dem Gottesdienst, muss ich aus familiären Gründen weg. Das heißt, ich kann auch die auftauchenden Fragen gegebenenfalls nicht beantworten. Deswegen bitte um Aufmerksamkeit. So, jetzt die Predigt, vorgewarnt. Römerbrief Kapitel 6, ab Vers 15 ist der Predigttext. An sich fängt oder versucht Paulus in den Kapitel 6, 7, 8 etwas aufzuklären. Es kann durchaus sein, dass durch die Predigt von Paulus ein Missverständnis oder Missverständnisse entstanden sind. Und er versucht, sie aufzuklären und aufzulösen. An sich, wie im Kapitel 3, ganz am Ende des Kapitels, im Vers 31, ist ein Gedanke von Paulus, der einen Einfluss hat auf das weitere Entfaltung, auf die weitere Entfaltung des Themas. 3, 31. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben, dass es sei ferne, sondern wir bestätigen das Gesetz. Wenn wir sowas lesen von Paulus im Römerbrief, und Paulus im Römerbrief benutzt das Wort Gesetz so oft, dass es manchmal nicht klar ist, was für Gesetz ist gemeint. Manchmal definiert er, bemerkt er, oh, das ist das Gesetz der Sünde. Das ist das Gesetz des Todes. Oft sagt er einfach, schlicht Gesetz und wir müssen und wir sind gezwungen, aus dem Kontext rauszulesen, aus seinen Gedanken rauszulesen, was meint er tatsächlich. Es entsteht sehr oft der Eindruck, dass Paulus gegen die Ordnung, gegen das Gesetz Gottes predigt. So entsteht der Eindruck und ist sehr wahrscheinlich auch zur damaligen Zeit diese Meinung verbreitet worden. Wenn wir den Psalm 19 uns aber anschauen, wir haben bei Psalm 19 gelesen, dann haben wir gemerkt, wow, die Ordnungen, die Rechtsbestimmungen des Herrn sind gut, weil die Quelle dieser Rechtsordnungen Gott ist. Und wenn er die Quelle der Offenbarung ist, dann muss die Offenbarung auch gut sein für die Lebensführung. So, warum dann taucht immer wieder dieser Gedanke, wir sind frei vom Gesetz, auf in den Texten von Paulus? Das hat schon mit alten Propheten zu tun. Einer der Propheten, die über den neuen Bund gepredigt haben, gesprochen haben, war der Prophet Jeremia. Er sagt, Gott hat einen Bund mit dem Volk Israel geschlossen. Und Teil dieses Bundes war das Gesetz. Und das Gesetz ist die Weisheit für das Volk, sagt Gott. Die Völker, die Nationen drumherum sollen auf das Volk Israel schauen und sagen, wow, was für einen wunderbaren, einen weisen Gott hat diese Nation, denn dieser Gott hat dieser Nation so ein weises Gebot gegeben, so ein weises Gesetz gegeben. Was ist das für ein Gott? Ja, das heißt, durch die Beobachtung des Gesetzes, wie das praktiziert wird, soll ursprünglich, so war der Gedanke Gottes in dem 5. Buch Mose, sollen die Nationen hinschauen und sagen, wow, interessant, welcher Gott ist das überhaupt? Der ist so nah und so lebendig und so praktisch. Das ist der Ursprungsgedanke. Die Sache ist, dass Teil des Bundes auch das Gesetz war. Auch ganz normal, das ist dann die Bedienung, das Land etc. und. Gott sagt, naja, es hat nie so ganz funktioniert. Es hat nie so ganz funktioniert, denn das Volk immer wieder fällt von Gott ab und der Abfall von Gott ist meistens mit dem Abfall von Gottes Bestimmungen verbunden. So, deswegen sagt Gott, das war so, heißt so ein Fachbegriff, extrinsische Motivation von draußen, irgendwas von außerhalb des Menschen hat versucht, den Menschen zu bewältigen, zu bestimmen, das Gesetz. Gott sagt, naja, so ganz hat das nicht geklappt. Ich überlege mir was anderes, ich verändere jetzt nicht meine Bestimmungen, ich möchte den Menschen verändern, so, damit der Mensch von sich aus, dass die Bestimmungen, meine Bestimmungen, sei Gott, auf sein Herz aufgeschrieben bekommt. Deswegen, wenn wir jetzt lesen, wir sind nicht unter dem Gesetz, dann entsteht der Eindruck, ja, wir sollen, ja, wir dürfen Gott, nee, gottlos, aber beziehungsweise mit Gott, aber gesetzlos leben. Nach dem Motto, es gibt keine Rechtsbestimmungen, es gibt nur die schöne, gute Gnade. Und Paulus sagt, nee, das ist ja nicht der Fall. Das ist nicht das Ziel, dass der gottesfürchtige Mensch gesetzlos lebt. Und es ist jetzt egal, was wir unter dem Wort Gesetz verstehen, es geht um die Bestimmungen des Herrn für das Leben der Menschen. So einfach ist das. So, deswegen sagt er, wir bestätigen durch den Glauben das Gesetz. Müssen wir es nicht, dann stehen wir unter dem Gesetz. Es geht darum, dass wir durch den Glauben die Macht Gottes, unser Leben zu bestimmen, bestätigen. Weil so ist der Glaube. So, im Kapitel 5, bevor ich gleich zu meinem Text komme, möchte ich uns einführen, merkt ihr. Im Kapitel 5, im weiteren Verlauf, sehen wir am Ende des Kapitels die Überlegung. Die hilft uns auch, weitere Gedanken von Paulus zu verstehen. Das ist Vers 20. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme, beziehungsweise dadurch wurde die Übertretung größer oder hat die Übertretung zugenommen. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Wir sehen, Sünde hat zugenommen hat die Übertretung. Die Übertretung ist im Prinzip die Übertretung des Gesetzes. Dieser Text wird uns gleich helfen, den Vers 15, mit dem wir anfangen, auch zu verstehen. Es ist auch logisch. Stellen wir uns vor, wer hat alles Führerschein? Ich vermute die meisten. Wir fahren alle Autos, wir wissen ganz genau, wenn ich in eine 30er-Zone über 30 fahre, dann es kann teuer werden. So, in einer anderen Zone, beziehungsweise in einem Bereich, wo es nur 50 erlaubt ist, dann 60, 70 zu fahren, kann auch teuer werden. Aber nehmen wir uns einfach an, es gibt nur eine einzige Regel, nicht über 150 zu fahren. Nur eine einzige. Wann kann es teurer werden? Wenn ich 170, 180 fahre, dann wird es teuer. Aber alles daneben regelt sich von allein. Das heißt, wenn es ein Verbot, eine Bestimmung gibt, die zu betreten ist, dann ist auch die Strafe nur einmalig. Wenn wir uns aber die Straßenverkehrsordnung anschauen, dann merken wir, da sind ja viele Bestimmungen. Das heißt, die Strafen können sich vermehren, die Rechnungen, die wir kriegen, wenn wir uns nicht nach den Richtlinien dann bewegen auf den Straßen. So ist auch hier die Logik von Paulus. Gesetz ist gekommen und die Sünde schöpft ihre Kraft. Hier ist die Sünde personifiziert. Eine Person ist die Sünde. Das hilft uns auch gleich Paulus zu verstehen. Die Sünde schöpft ihre Kraft bei dem Gesetz. Geistliche Kraft, weil die Sünde möchte nur da eingreifen oder uns zwingen, so zu handeln, wenn es eine Bestimmung gibt. Gibt es keine Bestimmung, ist das für die Sünde geistlich gar nicht interessant, uns zur Übertretung zu bewegen, weil die Übertretung für die Sünde ist, Gesetz zu brechen, die Rechtsbestimmungen Gottes zu brechen. Alles andere interessiert die Sünde nicht. Das ist der Sünde egal, weil die Aufgabe der Sünde als Person, uns gegen die Rechtsbestimmung Gottes zu motivieren. So, Einführung. Kapitel 6, Vers 15 lesen wir. Vielleicht Vers 14 lese ich mit, der gehörte zu dem anderen Predigttext, aber gehört dazu. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das ist der Punkt. Die Sünde schöpft ihre Kraft, theoretisch und praktisch und geistlich, durch die Rechtsbestimmungen Gottes. Ohne die Rechtsbestimmungen Gottes gibt es gar keine Sünde, weil alles andere normales Verhalten ist. Das ist vielleicht, manche Sachen sind nicht besonders schön, aber die Sünde bestimmt Gott. So, deswegen die Kraft. Es entsteht sehr oft der Eindruck, ist Gesetz Sünde? So muss Paulus in einem weiteren Kapitel, im Kapitel 7, sagen, ist Gesetz Sünde? Sagt er, nein, das meine ich nicht. Aber es entsteht der Eindruck, weil die Sünde ist tatsächlich mit dem Gesetz verbunden, denn das Gesetz gibt ihr Kraft. So, was nun? Logische Frage. Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Da sei ferne. Anders ausgesprochen, mit dem Gedanken, dass wir gerade jetzt Vers 20 gelesen haben aus dem 5. Kapitel. Was nun, sollen wir Gesetz brechen, Gesetz übertreten, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Logische Frage. Da sei ferne, sagt Paulus. Und versucht zu erklären. Wisst ihr nicht, dass wenn ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Und hier ist wichtig zu verstehen, was Sklaverei bedeutet. Es wurde schon kurz gesagt und ich möchte dann aufbauen. Sklave war in der damaligen Zeit etwas Wertvolles. Das heißt, Sklave, wie stellen wir uns die Sklaverei vor? Der Sklave muss leiden, das ist schwere Arbeit. Es kann schwere Arbeit sein, aber muss ja nicht. Denn ein vernünftiger Herr, der Besitzer von Sklaven, wenn er Verstand hat, dann macht er Folgendes, er fleckt seine Sklaven. Das ist wie Werkzeug. Werkzeug soll gepflegt werden. Diejenigen, die handwerklich arbeiten, ihr wisst ganz genau, pflege ich mein Werkzeug nicht, muss ich Neues kaufen. Sinnvoll ist deswegen, für den Sklaven zu sorgen, zu essen zu geben, freie Tage zu geben, zu sehen, dass, er fühlt sich nicht gut, vielleicht soll er diesen Tag geschont werden und, weil es sinnvoll ist. Was macht aber die Sklaverei aus? Die Sklaverei baut auf meine Arbeit auf. Das heißt, es geht um die Fremdbestimmung. Ein anderer bestimmt, was ich machen darf und soll. Nicht ich. Auch wenn ich etwas Freiheit habe, der andere bestimmt, was ich tatsächlich mit meiner Kraft unternehmen soll und darf. Deswegen, wenn Paulus hier über die Sklaverei schreibt, er schreibt ja hier jetzt über die Sklaven, über die Knechten, je nachdem, welche Übersetzung wir nehmen, dann meint er genau diesen Punkt. Wer bestimmt mein Leben? Deswegen sagt er, wenn ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven, dem sind wir verpflichtet, Gehorsam zu leisten. Vers 16 anders ausgedrückt. Entweder, und es ist leider so, es gibt jetzt nicht den freien Zustand im Sinne, ich gehöre keinem. Die Menschen, die sagen, nee, ich bin frei von allen, ich handle nach meinen Wünschen, nach meinem Befinden, liegen falsch. Es gibt diese Möglichkeit gar nicht, weil erstens die Kultur prägt uns und sagt uns, wie wir zu leben haben. Die Umstände, der Kontext, in dem wir geboren sind und in dem wir aufgewachsen sind, die Eltern, die Erziehung, alles Mögliche prägt uns. Das heißt, die Freiheit der Entscheidungen des Menschen ist schon ziemlich begrenzt. Hier stellt Paulus folgende These auf. Er sagt, an sich gibt es nur zwei Möglichkeiten für die Entscheidung. Die Sünde, Sklave der Sünde zu sein oder Sklave des Gehorsams zu Gerechtigkeit. Das ist sein Dualismus, den er hier aufstellt. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Ihr wart die Sklaven der Sünde. Die Sünde als Person bestimmte euer Verhalten, euer Leben und dementsprechend, wer ernte eure Arbeit? Die Sünde. Die Sünde ernt als Besitzer, ernt die Arbeit, die ihr vollbringt. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Und jetzt seid ihr nicht mehr die Sklaven der Sünde. Ihr seid jetzt Sklaven der Gerechtigkeit. Vorher haben wir die Sklaven des Gehorsams gesehen. Und hier präzisiert er Sklaven der Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit ist hier nicht als ein Zustand, weil wir begegnen zwei verschiedene Begriffe oder mehrere Begriffe der Gerechtigkeit. Manchmal ist das der Zustand, der Gott dem Menschen gibt, im Sinne, das ist jetzt, du bist gerecht und das war's, oder du bist heilig und das war's. So als Zustandszuschreibung, entweder oder, entweder bist du heilig oder du bist das nicht. Sondern hier begegnen wir die Gerechtigkeit und später auch die Heiligung als ein Zustand der Bewegung, der Aktivität des Menschen. Dass der Mensch etwas aktiv unternimmt. Nicht im Sinne gerecht und gerecht, sondern im Sinne des Feldes, in dem ich mich bewege. Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Die Gerechtigkeit bestimmt mein Leben und darf mir sagen, was zu tun ist, was ich leben soll. Freigemacht aber von der Sünde, also Vers 19, ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Fleisch wird er später nochmal aufgreifen. Ich klinke in die Predigtreihe ein und jeder von uns, die Prediger, die vorher waren und die danach kommen, wir versuchen diese drei Kapitel, 6, 7, 8, irgendwie stückweise anzufassen. Er spricht die Themen auch ja später nochmal an. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zu Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, ihr habt für den gearbeitet, ist ja logisch, dass ihr für den auch ja alles getan habt. Alles schön beschrieben. Der hat bestimmt, das war eure Aufgaben, das war euer Aufgabenbereich. Es heißt nicht, dass es schlecht war, im Sinne, ja, man leidete drunter, musste man nicht. Denn die Sünde als Sklaventreiber hat auch Ahnung und sagt, nee, das ist so, du hast schön bei mir. Ja? Hat man auch. So, um der Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Jetzt bewegt ihr euch in einem anderen Bereich. Gerechtigkeit, die Heiligung, das ist euer Arbeitsbereich geworden. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr freie gegenüber der Gerechtigkeit. Kurze Bemerkung, es heißt nicht, dass der Mensch, der Sklave der Sünde ist, und wer ist eigentlich Sklave der Sünde, der nicht Sklave des Herrn ist. Es gibt ja nur zwei Zustände, entweder Sklave Gottes oder Sklave der Sünde. Es heißt aber nicht, dass Sklave der Sünde nichts Gutes, nichts, was der Gerechtigkeit, nicht was der göttlichen Ordnung entspricht, dass er das nicht tun kann. Kann er wohl. Ein Mensch, der Gott nicht kennt, kann auch ziemlich gut leben, auch ja ethisch leben, moralisch ethisch leben. Er ist aber befreit von der Gerechtigkeit. Das kann Teil seines Lebens sein, aber es ist nicht Teil des Auftrages der Sünde. Deswegen begegnen wir sehr oft Menschen, die nicht gläubig sind, aber ethisch und moralisch viele Gläubige übertreffen. Und das ist richtig. Die Sache ist, dass der Mensch, da er diesen Besitzer hat, diese Sünde als Besitzer hat, leider ernt sehr oft die Sünde. Der Tod, sagt er weiter, die Ernte von dem guten Verhalten etc. Weil hier ist der Besitzer. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Das ist die Ernte, die geht dahin, zu der Sünde, zu dem Besitzer. Das ist auch logisch, denn ich bin ja Sklave. Das, was ich mache, bekomme ich zurück von meinem Herr, wenn der Herr mir das erlaubt, der Besitzer mir das erlaubt. Das heißt, ich bekomme schon was von der Sünde, was Gutes, definitiv. Aber weil es dann die Sünde ist, die mich als Sklaven behandelt, und die Sünde weiß ganz genau, die soll mich nicht hier irgendwie zwingen und Joch auflegen und so weiter und so fort. Die Sünde sagt, gestaltet mein Arbeitsleben so, dass ich sage, manchmal lohnt sich nicht, die Sünde zu verlassen, ein sehr guter Arbeitgeber. Weil es leicht ist, denn die Sünde hat nur eins zur Aufgabe, auch wenn das Leben schön gestaltet wird, gegen die Rechtsbestimmungen, gegen die Ordnung Gottes, mich zu versklaven und mich zu beeinflussen, dass ich die breche. Jetzt aber, hier ist der Tod, jetzt aber von der Sünde frei gemacht und Gottes Sklaven geworden. Von der Sünde frei gemacht und Gottes Sklaven geworden. Denn der Herr ist ein anderer. Das ist jetzt nicht der Besitzer, es ist ein anderer Besitzer. Und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, zur Heiligung, als das Ende aber ewiges Leben. Tod und Leben, das Prinzip haben wir schon in der Tora, im Gesetz Mose gesehen, Tod und Leben wird angeboten. Hier der Tod, die Sünde bringt mir sich den Tod. Hier das Leben, das ewige Leben mit der Frucht, wie das hier so heißt, da habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, zur Heiligung und als das Ende, als Endlohn das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Messias Jeschua, unserem Herrn. Paulus stellt diesen Dualismus auf. Früher, vielleicht klinke ich mich hier mal in Kapitel 6, den ersten Teil und dann bis zu Kapitel 8, früher beschreibt er einen Zustand, ich möchte erklären, warum wir das hier so nicht beobachten. Denn ich lese nur einen kleinen Abschnitt. Denn wir beobachten nicht, dass wir sündfrei leben können. Das beobachten wir nicht. Das macht hier vielleicht mit dem lieben Hubert Frankemöller, ist ein katholischer Theologe, hat in seinem Kommentar zu Jakobusbrief gesagt, es gibt so die christliche Schizophrenie. Im Jakobusbrief, aber Paulus beschreibt auch, ich verstehe, weil Schizophrenie ist, nicht bitte mit mehreren Persönlichkeiten, multiplen Persönlichkeiten, Persönlichkeitsstörungen zu verwechseln. Schizophrenie ist, Verstand, Emotionen, Handlungen gehen etwas auseinander. So. Paulus beschreibt das auch, sagt, ich armer Mensch, ich verstehe, aber sehr oft handle ich anders. Warum? Und im Kapitel 6, ganz am Anfang, wird beschrieben, dass wir mit Jeschua, mit Jesus sterben, mit ihm auferstehen, in diesem Tod und in dieser Auferstehung werden wir tot für die Sünde, weil wer sündigt nicht? Der tote Mensch. Es ist schwierig für den Sündigen, für den Toten zu sündigen. Es ist nicht möglich, aber es ist schwer auf jeden Fall. Wenn ein Mensch tot ist, dann ist es schwer zu sündigen. So, und Paulus sagt, und das braucht der Mensch, weil der Mensch geht als Sklave der Sünde durch die Welt. Und auch, um aus dieser Sklaverei rauszukommen, sterben wir mit Jeschua, mit Jesus, und auferstehen und bekommen einen neuen Besitzer. Gleichzeitig bleiben wir in unserem Fleisch. Das heißt, in der geistlichen Realität ist alles vollbracht worden, in der irdischen Realität ist einiges noch nachzuholen. Und deswegen befinden wir uns in dieser christlichen Schizophrenie, wie Hubert Frankemöller das so schön beschreibt, dass wir verstehen mit Paulus, ich verstehe, aber mein Fleisch ist noch da. Das heißt, ich bin noch Teil dieser irdischen Welt. Das heißt, ich bin geistlich gesehen schon gestorben für die Sünde und habe den Herrn, den Besitzer gewechselt. Aber praktisch klappt das noch nicht. Im Kapitel 8 beschreibt Paulus, wie es funktioniert. Da kann ich einfach sagen, viel Spaß beim Erforschen. nur Vorgeschmack, so der Geist etc., so dass es die Richtung geht, es, wie es funktioniert, dem Besitzer treu zu bleiben, dem Besitzer Gehorsam zu leisten. Weil das ist die Verpflichtung eines Sklaven. Entweder dem einen Besitzer den Gehorsam zu leisten oder dem anderen. So, hier in dem Text, den ich gelesen habe, der ist mitten in diesen wunderschönen drei Kapiteln 6, 7, 8, da versucht Paulus, diesen Zustand des Menschen zu beschreiben. Und es geht ihm gar nicht hier um Heil oder Nicht-Heil, es geht ihm um, wie ist der Mensch aufgestellt? Wie ist der Mensch noch zu, wie hat der Mensch noch zu leben? Und er möchte die Missverständnisse wegräumen, weil unter dem Gesetz heißt, dass wir nicht mehr fremdbestimmt werden nach dem Motto, die Beziehung mit Gott, der Bund mit Gott ist durch das Gesetz bestimmt, sondern wir sind frei im Sinne der Gehorsam Gott gegenüber, seinen Willen zu erfüllen, ist, soll und ist im Prinzip Teil unserer geistlichen Natur. Der fleischigen Natur noch nicht, aber der geistlichen auf jeden Fall. Vielleicht, beziehungsweise der fleischigen Natur wird es nie der Fall sein, aber der geistlichen Natur ist das, in der Natur ist das drin. Und deswegen möchte Paulus hier in diesem Text, den ich gelesen habe, Missverständnisse wegräumen, wenn jemand denkt, wow, ich kann jetzt gesetzlos ohne die Rechtsbestimmung Gottes leben, weil Gnade da ist. Ja, richtig, die Gnade ist da, dass du von der Sklaverei der Sünde ein Sklave Gottes wirst. Und du in diese Beziehung, die nicht mehr fremdbestimmt ist, ja, nicht mehr fremdbestimmt ist im Sinne nicht nur der Sünde, weil die Sünde schöpft ihre Kraft aus dem Gesetz, aus den Rechtsbestimmungen. Das ist aber nicht, das ist nicht fremd, das ist Teil meiner geistlichen Natur geworden, durch den Tod und Auferstehung in Jesu. Ein komplexes Thema, der Hauptgedanke ist, durch die Gnade, durch den Tod und die Auferstehung von Jesus haben wir den Besitzer gewechselt. Und wir gehören durch die Gnade dem Herrn. Auch wenn wir zwischendurch in weiteren Kapiteln, sagt das Paulus, ich sage das schon jetzt, auch wenn wir diese christliche Schizophrenie haben und manchmal weiter nach dem Fleisch handeln. Der Besitzer bleibt durch die Gnade der Allmächtige. Durch den Tod und Auferstehung Jeschuas sind wir sein Eigentum geworden. Und der bestimmt unser Leben. Er soll unser Leben bestimmen. Und wir sind ihm des Gehorsams, den Gehorsam schuldig, die Gerechtigkeit schuldig, weil wir seine Sklaven, seine Knechte sind. Amen.